Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das ist einige Jahre her. Da hat sich ein Mann namens Steve Jobs, den ihr alle kennt, der hat für mächtig Wirbel gesorgt, weil er verkündet hat und gesagt hat, er hat etwas erfunden, was die Menschen unbedingt brauchen, aber sie wissen eigentlich noch gar nicht, dass sie das brauchen. Und es wird bald ihr Leben verändern. Und er hat gemeint, mit seiner Erfindung will er das Handy revolutionieren. Und ich weiß gar nicht, ob ihm bewusst war, wie recht er damit hatte und wie sehr das Smartphone so vieles revolutioniert hat und wie sehr die Menschen mittlerweile von diesem Gerät abhängig sind und es nicht mehr wegzudenken ist. Obwohl am Anfang jeder dachte, hey, ich habe doch ein Handy, mit dem kann ich telefonieren, für was brauche ich noch irgendwas anderes? Und so ist den Menschen oftmals nicht bewusst, was sie brauchen oder was sie auch nicht brauchen. Und häufig ist es eben auch umgekehrt der Fall. Menschen können Dinge, die eigentlich elementar wichtig sind, völlig vernachlässigen, aufgeben oder gar verachten. Beispielsweise die Familie und damit verbunden die Ehe zwischen Mann und Frau. Wie wichtig ist eine Familie für eine funktionierende Gesellschaft? Jetzt nicht nur wegen dem Nachwuchs, dass ein Volk überhaupt überleben und nicht aussterben wird, sondern auch für die Erziehung und Entwicklung von Kindern und dann eben auch für den Zusammenhalt der Gemeinschaft. Doch viele Menschen denken heute, ja, Familie braucht eigentlich keinen besonderen Stellenwert und warum wird sie steuerlich bevorteilt und warum können wir nicht Ehen zwischen Mann und Mann und zwischen vielen oder was auch immer genau gleichwertig ansehen. Und dasselbe gilt für so viele andere Themen, für ungeborenes Leben, auch für Respekt gegenüber älteren Menschen oder gegenüber Autoritäten oder allgemein die Achtung gegenüber Gesetz und Ordnung. Der Zeitgeist bringt Dinge ins Wanken und für viele Dinge, die für viele Menschen vor einigen Jahren noch völlig unvorstellbar waren, werden heute als normal angesehen. Und andere Dinge, die wirklich Pfeiler in der Gesellschaft waren, die werden verachtet und man denkt, man braucht sie nicht mehr. Und dieser Zeitgeist, der macht auch nicht vor Christen Halt. Es werden Lehren, die in der Bibel deutlich gelehrt werden, in Frage gestellt. Gibt es wirklich nur diesen einen Weg über Christus zu Gott? Ist die Bibel wirklich unfehlbar? Sagt sie in allen Dingen wirklich die Wahrheit? Gibt es für Christen überhaupt noch Gesetze? Oder muss ich mich nur noch gegenüber meinem eigenen Gewissen rechtfertigen? Ein Thema, das auch immer mehr an Wichtigkeit verliert für viele Christen, ist die Gemeinde. Viele Christen sind der Meinung, dass eine Gemeinde ganz nett ist, aber wenn man eine passende findet, aber dass man ansonsten auch gut ohne klarkommen kann. Und vor allem sollte man sich nicht zu sehr einer Gemeinde verpflichten. Das hätte sonst irgendwas von Sekte. Weil jeder ist ja ein Individuum und für sich selber verantwortlich. Und auch Älteste ist so eine Sache. Braucht eine Gemeinde wirklich noch Älteste? Autoritäten sind doch eigentlich längst überholt. Heute ist man eher mit flachen Hierarchien erfolgreich. Warum sollte dann noch in der Gemeinde auf andere Menschen gehört werden, die sie vermutlich sowieso nur für was Besseres halten? Ich bin sehr froh, dass wir in unserer Gemeinde ein anderes Bild auf die Bibel und auch auf die Gemeinde mit ihren Ältesten haben. Ein Bild, das noch sehr von der Bibel und somit auch von Gottes Perspektive geprägt ist. Und ich denke, es ist doch wichtig, dass wir uns gerade in der Zeit, die so sehr in der Welt, die so sehr vom Zeitgeist geprägt ist, immer wieder von Gottes Wort prägen lassen. Und als ich mich mit dem Text, mit dem Predigtext aus Apostelgeschichte 21 auseinandergesetzt habe, ist mir nochmals aufgefallen, wie Paulus einen Blick auf die Gemeinde und auch auf die Ältesten hat, wie er über sie denkt und ja, wie wichtig das Thema auch für uns ist, dass wir uns das nochmal wieder vor Augen führen. Also lasst uns nun gemeinsam den Predigtext durchlesen und uns dann den ersten Punkt anschauen. Ich lese uns die Apostelgeschichte 21 ab Vers 16. Es gingen aber auch etliche Jünger aus Caesarea mit uns, die brachten uns... Apostelgeschichte 21 ab Vers 16. Paulus hatte nämlich beschlossen, an Ephesus vorbeizusegeln, damit er in der Provinz Asia nicht zu viel Zeit zubringen müsste. Denn er beeilte sich, um möglichst am Tag der Pfingsten in Jerusalem zu sein. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut, unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellung der Juden, und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Außer, dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber auf all das nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freude zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin, um das Reich und das Reich Gottes verkündigt habe. Darum bezeuge ich am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus euren eigenen Männern, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden und die Jünger abzuziehen in ihrer Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzubauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemand begehrt. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll. Eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Und nachdem er dies gesagt hatte, liegt er nieder und betete mit ihnen allen. Da weinten alle sehr, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden, und sie geleiteten ihn zum Schiff. Die Rede von Paulus an die Ältesten der Gemeinde in Ephesus ist sehr mitreißend. Umso mehr, wenn man bedenkt, dass es eben eine Abschiedsrede ist, die Paulus gehalten hat, in dem Bewusstsein, dass er die Ältesten, die er so lieb gewonnen hat, dass er sie nicht wieder sehen wird. Ich fand auch interessant, dass es in der Apostelgeschichte, die wir gerade Stück für Stück durchpredigen, dass es die einzige Rede oder Predigt ist, die Paulus direkt an die Christen richtet. Alle anderen waren an Juden und Heiden gerichtet, aber an die, die eben noch nicht in der Gemeinde waren. Und Paulus war es eben so wichtig, nochmals die Ältesten der Gemeinde aus Ephesus zu sehen. Er musste aus zeitlichen Gründen eigentlich an Ephesus vorbeifahren und trotzdem hat er sie alle nach Milet rufen lassen, wo er kurz vor Anker lag. Und er hielt es für so wichtig, ihm nochmal diese Worte mitzugeben. Und in seiner Rede zeigt er ihm ein Modell auf, wie der pastorale Dienst aussehen soll. Was wird gefordert? Was beinhaltet er? Wer ist involviert? Und er beantwortet ihm einige Fragen, wo wird gedient, öffentlich in den Häusern? Was ist der Inhalt, der ganze Ratschluss Gottes und die Buße zu Gott? Und wie in Demut und Tränen? Und wenn ihr nun sagt, ja okay, aber ich bin jetzt kein Ältester und ich habe eigentlich auch nicht vor, Ältester zu werden, also dann kann ich mich jetzt gemütlich zurücklehnen und brauche jetzt mich nicht so sehr auf die Predigt konzentrieren. Aber ich denke, dann würden wir darin falsch liegen. Zum einen richtet sich der Text nicht ausschließlich an Älteste, sondern er dient in vielerlei Hinsicht als Vorbild für jeglichen Dienst im Reich Gottes, da wir eben alle Diener sind, dient er eben auch zum Vorbild für jeden von uns. Und zum anderen hilft der Text zu verstehen, welche Aufgaben die Ältesten haben und wie die Gemeinde sie darin bestärken kann und wie die Gemeinde auch im Gebet besonders für die Ältesten auch einstehen kann. Ganz kurz zum Kontext. In den Texten vor unserem Predigttext geht es darum, wie Paulus auf der dritten Missionsreise die ganzen Gemeinden besucht, die er schon in den ersten Missionsreisen gegründet hat und wie er sie ermutigt. Und in unserem Predigttext haben wir jetzt ein konkretes Beispiel, wie Ermutigung aussieht, ganz konkret. Paulus blickt dabei zurück und berichtet von dem, was ihm in der Zeit in Ephesus begegnet ist. Und er blickt eben auch nach vorne und schreibt ihn von dem, was ihm begegnen wird. Ja, doch lasst uns nun jetzt zum ersten Punkt, dem Ältestenamt, kommen. Wir sehen in Vers 17, dass Paulus die Ältesten, also in Mehrzahl, rufen lässt. Auch später in Vers 28 spricht er wieder von den Ältesten in der Mehrzahl. Und wenn wir zurückblättern zur Apostelgeschichte 14, Vers 23, dann wird uns da davon berichtet, wie Paulus in jeder Gemeinde Älteste eingesetzt hat, eben auch wieder in der Mehrzahl. Und es wird eben klar, dass sich bei den Ältesten, dass es sich um eine Gruppe und nicht nur um eine Person gehandelt hat. Es wird auch in der Bibel immer wieder von dem Wort Ältestenschaft gesprochen, beispielsweise in Apostelgeschichte 22, Vers 5. Und auch wenn wir uns die weiteren Punkte ansehen, dann wird eben auch deutlich, dass der Dienst eines Ältesten in einem Team erfolgt und nicht nur von einer Person ausgeführt werden kann. Und ich denke auch für eine Gemeinde ist es sehr wichtig, dass nicht nur alles von einer Person abhängt. Ja, wie schnell kann ein Mensch zu Fall kommen und somit dann auch vielleicht eine ganze Gemeinde? Und deswegen ist es auch wichtiger, dass Älteste als Team gemeinsam Entscheidungen treffen und sich auch gegenseitig unterstützen und auch herausfordern können. Was in dem Text auch auffällt, ist, dass Paulus die Ältesten unterschiedlich bezeichnet. Er verwendet zwei verschiedene Wörter. In Vers 17, als er schreibt, also das heißt, er ließ die Ältesten der Gemeinde rufen, da wird das für uns geläufige Wort Presbyterios genannt. Oder dann auch im Presbyterium kommt, oder im Englischen sind ja auch an die Gemeinde oft Presbyterien genannt. Was im Ursprung eigentlich älterer Alter oder auch in Verbindung mit Ansehen von älteren Personen ist vom Wortversprung kommt. Und es wurde dann eben auch benutzt für die Amtsbezeichnung von Ratsmitgliedern und Botschaftern. Wir hatten das vorhin auch im Text beim Psalm, da hat der Pharao zu seinen Ältesten, also das waren dann auch die Ratsmitglieder, so die hohen Beamten. In Vers 28 verwendet Paulus dann das Wort Episkopos, was dann so viel wie Aufseher, Hüter oder Beschützer bedeutet, woraus sich dann das Wort Bischof auch ableitet, dass dann viele Kirchen zu einem eigenen Amt erhoben haben. Wenn man sich aber diesen Text und auch andere Texte im Neuen Testament anschaut, so sieht man, dass Paulus diese Worte immer als Synonyme verwendet. Beispielsweise in 1. Petrus 5, die Verse 1 und 2, da schreibt er: Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitälteste und Zeugen der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht ausübt, nicht nach schändlichem Gewinnstreben, sondern mit Hingabe. Wir sehen da, dass Paulus da von einem Amt ausgeht, dass es eben das Amt des Ältesten und eben auch des Hirten, des Hüters ist. Es sind Synonyme. Und so ist es eben, dass das Wort des Ältesten, es betont so mehr das Amt als sich und eben auch die Eigenschaften des Ältesten, wie wir sie auch aus dem 1. Timotheus 3 kennen, wogegen das Wort Aufseher mehr so auf den Hirtendienst abzielt und daher häufig auch als Pastor ist der Hirte, bezeichnet wird. Und wenn auch die Bezeichnungen etwas unterschiedlich sind, so gehen wir eben davon aus, dass eben doch vom selben Amt gesprochen wird. Was auch für uns bedeutet, wenn wir zwar Ludwig als Pastor bezeichnen, weil sich dieses Wort für Festangestellte durchgesetzt hat, so ist er doch genauso Ältester. Und auch die anderen Ältesten haben die gleichen Aufgaben eines Hirten, eines Pastors, eines Aufsehers, die wir uns später auch noch genauer anschauen werden. Das heißt, es gibt hier keine Rangfolge oder ähnliches. Damit möchte ich auch schon zum zweiten Punkt kommen, das Leben der Ältesten. Und lasst uns dabei besonders auf die Verse 18 bis 19, auch 22 bis 24 und dann 31 und 34 achten. Ich werde die jetzt nicht jedes Mal alle lesen, aber schaut selber immer wieder dann auch auf die Verse, um das so ein bisschen nachvollziehen zu können. Wenn wir uns eben die Berichte von Paulus in dem Text anschauen, dann erkennen wir schnell, wie viel er in seinem Dienst für die Gemeinde in Ephesus gelitten hat. Und diese Leidensbereitschaft ist es, zu der Paulus auch die Ältesten in Ephesus ermutigen will. Für Paulus war es so klar, dass eben die Priorität auf der Gemeinde und nicht auf seinem eigenen Leben liegt. Und es ist eben auch wichtig für uns, dass wir uns nicht mit so vielen Dingen beschäftigen. Ja, was muss ich tun, um komfortabler leben zu können? Wie kann ich mich ernähren, um ein möglichst langes Leben zu haben? Das sind wichtige Dinge, aber wir sehen bei Paulus, seine Leidenschaft, sein Verlangen galt in erster Linie der Gemeinde. Für Paulus war klar, dass eben nicht sein Leben entscheidend ist, sondern dass es sein Auftrag ist, der entscheidend ist. Und was war eben sein Auftrag? Der Auftrag war, die Gemeinde zu hüten und ihnen die Botschaft vom Kreuz zu verkünden. Und so gilt es auch für uns und auch für dich, wenn du deinen Dienst tust. Wir dürfen Schwierigkeiten nicht einfach aus dem Weg gehen. Und ich bin ja so dankbar, dass ja Gott uns Christen auch dazu befähigt, in Leiden standzuhalten und dass wir ja viele, ja auch kleine Beispiele sehen, ja, wo das wirklich auch Realität ist. Beispiele von Müttern, die zu Hause bleiben, um ja, sich um die Kinder zu kümmern und ihnen von Gott zu erzählen und sie von klein auf vom Evangelium zu prägen. Oder auch von Vätern, die ja nach einem schweren Arbeitstag ja immer noch Zeit sich für die Familie nehmen und versuchen, ihr und auch der Gemeinde zu dienen. Und auch Beispiele von Pastoren, die auf viel Geld und auch auf Sicherheit und Vorkehrungen für das Rentenalter verzichten, um ihre Aufgabe der Hütung der Herde Gottes widmen. Und wenn wir unseren Text ansehen, dann wissen wir, Paulus ist kurz davor, in die Gefangenschaft zu raten. Der erzählt ihnen davon, dass der Heilige Geist ihm immer wieder Zeugnis gibt, es geht für dich in die Gefangenschaft. Und trotzdem schreibt er dann in Vers 24, dass er auf dies alles keine Rücksicht nimmt, um seinen Lauf zu enden und um seinen Dienst eben fortzuführen. Und deswegen ist es auch so wichtig, ja, dass ihr auch für die Ältesten betet, dass wir auch so einen Mut haben wie der Paulus und schwierigen Situationen nicht aus dem Weg gehen. Und auch wenn wir eine kleine Gemeinde sind, ist es trotzdem so, dass der Dienst auch nicht immer einfach ist. Auch in einer kleinen Gemeinde gibt es Entscheidungen zu treffen. Man muss immer wieder einen Umgang mit Konflikten finden. Man ist auch immer wieder mit Leben und Personen konfrontiert, die einfach nicht ganz einfach sind. Und Paulus hat eben auch den Ephesern und den Ältesten angekündigt und gesagt, guck mal, es wird einiges auf euch zukommen und ich denke, uns wird es hier nicht anders gehen. Und wir können uns jetzt fragen, ja, wozu sind denn all diese Tränen und all dieser Schmerz gut, den Paulus auf sich genommen hat? Und ich denke, manches Mal haben wir so den Gedanken und sagen, ja, bei den Missionaren, die in Gebieten sind, wo noch kein anderer Missionar war, da geht es wirklich um Leben und Tod. Doch in der Gemeinde, da geht es mehr darum, ob jemand sein Leben etwas mehr oder vielleicht auch etwas weniger heilig führt. Aber ich denke, das ist nicht richtig. Wir sehen an Paulus, dass er dieselbe Leidensbereitschaft im Dienst an den Gläubigen in der Gemeinde hatte, wie er sie auch an dem Dienst an den Ungläubigen hatte. Im 2. Timotheus 2, Vers 8 bis 10 schreibt er an Timotheus, halt im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium, in dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum ertrage ich alles standhaft, um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Paulus hat in Ephesus über Wochen und Monate Tag und Nacht um jeden einzelnen Gläubigen gerungen, weil er wusste, es geht um alles. Ja, wir wissen, dass Gott bei denen er ein Werk begonnen hat, dass er es auch zur Vollendung bringen wird. Doch dieser Text und auch andere Texte zeigen uns, dass gerade die Gemeinde und auch die angesetzten Ältesten eins der vorrangigen Mittel Gottes sind, um eben die Gläubigen zur Vollendung zu bringen. Und daher geht es auch in der Gemeinde und für die Dienste in der Gemeinde um mehr als nur darum, ob ein Christ eben ein besseres oder ein schlechteres Leben führt. Wir können dies auch deutlich im 2. Korintherbrief lesen, wo Paulus immer wieder darauf zurückkommt und sagt, ja, aus dem ersten Brief hat eine gottgewollte Betrübnis zum Heil bewirkt. Denn es ist so, wenn Gläubige nicht im Glaubensgehorsam ausharren, wie eben Paulus das Gefühl im 1. Korintherbrief auch in der Gemeinde in Korinth hatte, dann führt es zu ihrer Verurteilung, weil sich dadurch nur zeigt, dass sie eigentlich gar nicht wiedergeboren sind. Und auch deswegen ist es wichtig, für die Ältesten zu beten, dass sie in schwierigen Situationen, dass sie sich trotzdem mit aller Kraft für die Gemeinde einsetzen und dass sie eben fähig sind, ein Leben zu führen, das auch anderen in der Gemeinde als Vorbild dienen kann. Wenn wir uns eben diese Verse, gerade ab Vers 18 und 22 anschauen, dann sehen wir, wie treu Paulus in seinem Dienst war und wie seine Leidensbereitschaft für die Gemeinde war und wie er immer wieder mit Kämpfen und Schmerzen konfrontiert wird. Und wir erkennen an seinen Berichten, dass es immer wieder solche Situationen für die Ältesten geben wird, weil es eben um alles geht und um das ewige Leben der Menschen, ja, die wir lieben, die uns am Herzen liegen. Ich selber bin jetzt noch nicht so lange Ältester und habe daher noch nicht so umfangreiche Erfahrungen. Aber von den Ältesten, die schon Erfahrung haben und von vielen anderen Situationen, weiß ich, dass es für den, der sich um Gottes Kinder kümmert, dass es sich für den nicht vermeiden lässt, dass sein Herz immer wieder ja auch gebrochen und betrübt wird, dass er einen Schmerz und innere Unruhe empfindet, weil ja, man an Gemeindemitglieder denken muss oder auch an Bekannte, die dem Herrn nicht mehr von Herzen nachfolgen und ihm nicht mehr von Herzen dienen. Und dennoch schreit Paulus auch davon, dass er seinen Lauf mit Freude vollenden wird. Und ich denke, dass sich Tränen und Freude nicht widersprechen müssen. Der Dienst an der Gemeinde, er bringt auch viel Freude mit sich, indem man auch sehen kann, wie Gott trotz aller Schwachheiten, trotz unserer Schwachheiten an den Menschen wirkt. Und so gehen Tränen und Freude im Dienst eben gegenseitig einher. Paulus zeigt in seinem Bericht, wie vorbildlich er da vor den Ephesern gelebt hat. Und er betont dabei besonders auch in den letzten Versen seine finanzielle Integrität. Ich denke, das ist eben auch ein wichtiger Punkt, gerade auch für die Ältesten, dass wir treu im ganzen Dienst sind und gerade auch treu in Finanzen sind. Das heißt, es darf auf gar keinen Fall irgendwo Geld unterschlagen werden, aber auch die Mittel, die der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird, dass mit denen verantwortlich umgegangen wird. Und deswegen mahnt Paulus auch immer wieder vor der Gewinnsucht, auch wie wir es gerade in Petrus gelesen haben. Und er betont dagegen, dass die Freude viel mehr vom Geben kommt und eben nicht vom Nehmen. Wir wollen nun zum dritten Punkt kommen und somit auch zum Schwerpunkt des Dienst eines Ältesten, und zwar die Ältesten als Lehrer, das heißt die Lehre und die Verkündigung. Paulus berichtet von seinem Dienst als kompromissloser Verkündiger, gerade in Versen 20 bis 21 und dann eben auch 26 bis 27. Er schreibt in den Versen 20 bis 21 davon, dass er öffentlich und in den Häusern verkündigt hat. Übrigens ist dieser Vers ja eben auch für uns die biblische Grundlage für unsere Hausbesuche. Und wir sehen eben auch bei Paulus, wie seine Verkündigung auf das Evangelium und auch die daraus resultierende Buße abgezielt hat. Und er betont dabei immer wieder, dass er nichts verschwiegen hat von dem, was nützlich ist, sondern dass er sie eben alles gelehrt hat. In den Versen 26 und 27 sagt er ihnen dann nochmals: Ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt und daher bin ich rein von aller Blut. Und was möchte er damit sagen? Daher bin ich rein von aller Blut. Ich denke, dass er damit auch die Verse aus Hesekiel 3, die wir gelesen haben, abspielt, dass er die vor Augen hat, wo Gott Hesekiel in sein Wächteramt einführt. Das heißt, Paulus macht den Ältesten in Ephesus klar, mal, als Prediger, da fungiert er auch als Wächter. Und Wächter haben die Aufgabe, Ausschau zu halten nach Gefahren für das Volk, und sie müssen sie davor warnen. Das heißt, durch die Verkündigung des Wortes Gottes wird die Gemeinde sozusagen auf dem Weg gehalten, wird geschützt vor Gefahren und sozusagen auch dann zur Vollendung gebracht. Und so macht Paulus klar, dass es auch bei der Verkündigung und Lehre des Wortes Gottes nicht nur um eine Frage des Stils geht, des Geschmacks oder der Redeweisheit. Wie können wir verkünden, sodass möglichst viele Menschen zu uns kommen und uns zuhören? Sondern es geht, wie im Wächteramt von Hesekiel beschrieben, um Leben und Tod. Wir haben als Lehrer eine Verantwortung gegenüber den Gottlosen und den Gerechten, und unsere Aufgabe ist es, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden und durch die Verkündigung des Wortes Gottes eben zu ermahnen und auch zur Buße zu führen. Und weil Paulus dies getan hat, konnte er eben sagen: Ich bin unschuldig an eurem Blut, weil er sie eben ermahnt hat, in der Gemeinde, öffentlich und in den Häusern, weil er ihnen den ganzen Ratschluss Gottes verkündet hat. So sehen wir, dass es auch bei der Verkündigung nicht nur um ein bisschen mehr oder weniger geistliches Wachstum geht, sondern es geht um die Vollendung der Errettung. In Hebräer 2, Vers 1 steht: Darum sollen wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, auf Gottes Wort, damit wir nicht etwa abgleiten oder ihm am Ziel vorbeitreiben. Und Paulus tat dies, indem, wie wir gerade gelesen haben, indem er eben nichts verschwiegen hat, sondern den ganzen Ratschluss Gottes lehrte. Und wie groß, warum betont er das so? Ich denke, es ist einfach so, weil die Versuchung so groß ist, Dinge, die unangenehm sind, einfach zurückzuhalten und sie nicht zu verkünden. Der Zeitgeist lässt immer mehr Teile der Bibel in einem aus Sicht der Mehrheit der Menschen schlechten Licht erscheinen. Warum sollte man denn auch solche schwierigen Themen wie Homosexualität, Frauen in der Leitung, Unzucht und andere Dinge ansprechen, wo man sich doch sowieso nur in Gefahr begibt, die Finger zu verbrennen? Und wie viel noch viel zentralere Themen werden heutzutage in vielen Gemeinden zurückgehalten? Der Sündenfall, die Irrtumslosigkeit der Schrift, die Rechtfertigung aus Glauben oder Christus als einziger Weg zum Vater und so viele andere Dinge. Dagegen werden häufig viele tolle Geschichten erzählt und Dinge verheißen, die gar nicht in der Bibel verheißen sind. Und daher ist dieser Text für mich auch ein klares Plädoyer für die Auslegungspredigt. Ich denke, die Auslegungspredigt hilft unwahrscheinlich, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden. Also die Art der Predigt, dass man sich ein ganzes Buch anschaut und durch dieses Buch Abschnitt für Abschnitt durchpredigt. Weil wenn man das macht, dann gibt es kaum Möglichkeiten, unangenehme Abschnitte wegzulassen. Ansonsten wäre sicherlich auch heute ein anderes Thema drangekommen, weil ich das auch nicht so einfach fand, über diesen Text mir die Gedanken zu machen und jetzt auch darüber zu predigen. Und ich denke, der Text ist auch ein Plädoyer dafür, dass eine Gemeinde wirklich auch ein Bekenntnis hat, in welcher alle wichtigen Lehre der Bibel für uns so verständlich zusammengefasst sind. Und weil es eben so wichtig ist, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden und durch die Verkündigung von Gottes Wort immer wieder korrigiert zu werden, ja, wollen wir auch als Gemeinde Gottes Wort ins Zentrum stellen. Das ist auch der Grund, warum wir Bekenntnisunterricht geben, warum wir eine Bibelstunde machen, warum wir biblischen Unterricht anbieten und eben auch Wert darauf legen, dass auch in den Familien das Wort Gottes wirklich einen hohen Stellenwert hat und unser Leben prägt. Denn wir sind so sehr von Gott und von seinem Wirken abhängig. Wir sind davon abhängig, dass Gott uns auf dem Weg hält, dass er unser Herz immer wieder verändert und uns treue Nachfolger sein lässt. Und das vorrangige Mittel, mit welchem Gott uns verändert, mit welchem er uns zu sich zieht, ist eben das Wort Gottes. Es ist das Evangelium, das Wort vom Kreuz, durch welches Gott rettet, aber durch welches er auch den Glauben der Gläubigen bewahrt. Und das ist auch der Grund, warum Paulus sie dann in Vers 32 an Gott und an das Wort seiner Gnade übergibt. Und daher auch bei diesem Punkt die Bitte: Betet für die Ältesten und auch für die Gemeinde, dass wir die Wahrheit erkennen, dass wir sie in unserem eigenen Leben umsetzen und dass wir dann auch anderen frei davon verkünden, wie es auch in Esra 7, Vers 10 heißt. Denn Paulus, so schreibt er weiter, kündigt schon an, dass falsche Lehrer kommen werden und die Ältesten und auch die Gemeinde, die muss dann eben dazu in der Lage sein, ja, zu erkennen, ob das Gesagte wirklich Wahrheit ist, ob es dem entspricht, was die Bibel sagt oder eben auch nicht. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Punkt, der damit einhergeht, die Ältesten als Aufseher. Wenn wir weiter schauen in die Verse 28 bis 31, da fordert Paulus die Ältesten von Ephesus auf die Gemeinde Acht zu geben. Und wenn ihr genau darauf achtet, wie er beginnt, er schreibt, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Dann sehen wir, dass er zuerst schreibt, habt Acht auf euch selbst. Und auch das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt, denn die Berufung zu einem Ältesten, wie ich ganz schnell feststellen musste, befreit einen nicht von Sünde. Im Gegenteil, gerade ein Ältester ist vielleicht ein besonders attraktives Ziel für die Angriffe des Teufels. Und die Ältesten sind eben genauso mit Schwachheiten behaftet und doch haben sie eben auch eine Vorbildfunktion. Und da heißt eine Sünde bei Ältesten umso ernster für die Gemeinde. Ein Ältester, der sehr umfangreich in Sünde verstrickt ist, kann eine ganze Gemeinde in die Krise bringen. Und wenn ein Ältester lehrmäßige Kompromisse hat, dann kann er damit eine ganze Gemeinde auf Abwege führen. Und daher müssen gerade die Ältesten auf sich und auch auf ihre Familien aufpassen und auch auf ihre Ehen Acht geben. Die Ältesten müssen gegenseitig auf sich aufpassen, um sich eben nicht schlechten Einflüssen auszusetzen, sondern um sich auch gegenseitig anzuspornen, gute Bücher zu lesen, auch einen richtigen Umgang mit Zeit und Geld zu finden und Prioritäten richtig zu setzen, auch im Kampf gegen Faulheit, Bitterkeit und Menschenfurcht und in so vielen Dingen mehr. Und deswegen auch hier mein Appell, bitte betet dafür die Ältesten, ja, dass sie dazu in der Lage sind, in ihrem Kampf zu bestehen, besonders auch in den Grauzonen, wo man denkt, ja, das sind kleine Verfehlungen, die sind doch nicht so schlimm und doch ziehen sie ein nach und nach von Gott weg. Denn nur so sind die Ältesten und Hirten dazu in der Lage, auch auf ihre Herde Acht zu geben. Und ja, wir sehen, Paulus schreibt hier von der Herde, von der Schafsherde und es ist ein Bild, das hier und auch in vielen anderen Bibelstellen als Bild für Christen genutzt wird. Und warum wird dieses Bild der Schafe so häufig genutzt? Ich denke, Schafe waren in der damaligen Zeit eben die bekanntesten Tiere, die dafür standen, dass sie auf Führung angewiesen sind, um nicht verloren zu gehen, um nicht zu verhungern oder von wilden Tieren gefressen zu werden. Schafe sind nicht dazu in der Lage, von sich aus zu überleben. Und so warnt Paulus eben davor, dass aus der eigenen Reihe Wölfe auftauchen könnten, was dazu führen kann, dass eben Schafe verzehrt werden. Und so gehört es zu den Aufgaben der Ältesten, ja, falsche Schafe zu erkennen und den richtigen Umgang mit ihnen zu finden, um eben die restliche Herde zu schützen. Und es gibt eben Menschen in Gemeinden, die eine ganze Gemeinde gefährden können. Und die Gemeinde muss eben um jeden Preis geschützt werden, weil es die Herde Gottes ist, wie wir auch in Vers 28 gerade gelesen haben. Das heißt, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Das lässt uns sehen, wie unendlich kostbar die Gemeinde in den Augen Gottes ist. Er hat seinen eigenen Sohn dafür hingegeben. Sein Blut wurde dafür geopfert, um eben die Gemeinde zu gründen. Und deswegen ist der Schutz der Gemeinde wirklich aller Mühe wert. Daher muss es auch unserer Mühe wert sein, dass wir uns um die Gemeinde kümmern und dass wir auf die Gemeinde Acht geben, dass wir gegenseitig auf uns Acht geben. Und das ist auch wiederum einer der Gründe, warum wir auch Hausbesuche zu machen und immer wieder nachfragen, hey, wie geht es euch? Weil wir eben dazu aufgefordert sind, auf die Gemeinde und auf uns gegenseitig Acht zu geben. Als ich den Text so durchgearbeitet habe und gesehen habe, wie Paulus seinen Dienst geleistet hat und auch welche Erwartungen er an die Ältesten in Ephesus bezüglich ihrer Ausübung des Dienstes hatte, war ich erstmal so echt betrübt und dachte so, boah, wie groß und wie schwer ist diese Aufgabe und wie ungeeignet und wie voll Schwachheit bin ich denn für diesen Dienst? Das kann einen völlig mutlos machen. Wie will Gott denn uns dazu gebrauchen können, eine Gemeinde zur Vollendung zu führen? Der Vers 32 hat mir wieder Mut gemacht, wo es dann heißt: Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzubauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Paulus befiehlt die Ältesten von Ephesus Gott und dem Wort seiner Gnade an. Ich denke, es ist so wichtig für uns zu wissen, unsere einzige Hoffnung liegt letzten Endes darin, dass Gott es ist, der es bewirken kann, der unsere Rettung zur Vollendung bringt und der eben auch die Gemeinde und auch Älteste dazu gebraucht, als seine Werkzeuge, um ja an diesem Dienst mitzuwirken. Und wir sehen dann eben in Vers 32, dass Paulus die Ältesten aus Ephesus der Gnade Gottes anbefiehlt. Das heißt, er vertraut nicht den Ältesten in Ephesus oder den Hirten, dass sie alles gut fortführen und die Gemeinde auf dem Weg halten werden, sondern letzten Endes vertraut er Gott und dem Oberhirten Jesus Christus, dass er sich um seine Schafe kümmern wird und dass er sie sicher führen wird. Wenn ihr Zeit habt, dann lest euch gerne mal Hesekiel 34 durch. Da geht es eben um den guten Hirten. Und da heißt es dann in Vers 23, da verheißt Gott ihnen: Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Ja, letztendlich ist nur Jesus Christus der vollkommene Hirte und Diener, der seinen Auftrag bis in den Tod ausführt, um eben die Gemeinde zu retten und um sie zu schützen. Und daher besteht auch unsere Hoffnung nur in und durch den vollkommenen Hirten Jesus Christus. Und auch Christus hat damals dem unvollkommenen Petrus, kurz nach seiner Verleugnung, nachdem er ihn dreimal verleugnet hat, als er ihn dann wieder am See getroffen hat, hat er Petrus die Herde anvertraut und hat gesagt: Hey, hüte meine Schafe, wie er sie auch eben uns Ältesten heute anvertraut. Und zwar nicht so, dass wir uns alleine um die Gemeinde kümmern müssten oder auch überhaupt könnten, sondern eben in der Abhängigkeit von Christus. Christus hat uns verheißen, dass er alle Tage unseres Lebens bei uns ist, und nur darum kann Paulus die Gemeinde in Ephesus den Ältesten anvertrauen. Und nur darum haben auch wir heute die Hoffnung, dass Gott in seiner Gnade Älteste einsetzt, ja, die bereit sind auch zu leiden, die den ganzen gesamten Ratschluss Gottes verkünden und die auf die Gemeinde Acht geben und die er dazu gebrauchen kann, um die Gemeinde aufzubauen und sie zur Vollendung zu bringen. Deswegen bitte betet weiterhin für die Ältesten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinn in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam das Lied "Die Kirche steht gegründet" Nummer 93 singen.